Dazu kommen wir gleich. Kleiner Cliffhanger für euch, um eure Aufmerksamkeit hochzuhalten. Was hat Mathis noch vor mit uns heute? Ich wollte erstmal Walter und Irene herzlich begrüßen hier. Schön, dass ihr da seid. Für diejenigen, die Walter nicht kennen, Waldo ist in unserer Bewegung im Moment der einzige deutschsprachige Älteste, soweit ich weiß, und ist lange Zeit Unternehmer gewesen und hat dann sein Leben umgestellt und dient jetzt im Reich Gottes vollzeitig mit allem, was er hat. Und unter anderem ist er öfter zu Besuch in Berlin, dieses Mal für 10 Tage sind die beiden hier, Waldo und Irene. Und freuen uns auf, dass ihr da seid und dass ihr mit uns Zeit verbringen werdet. Sie werden auch beim Gemeinderat-Ausflug dabei sein, wo wir uns Gedanken über das nächste Jahr machen und über die Gemeinde und wie wir die ganze Gemeinde zum Dienst einfach zurüsten und stärken können. Und wenn ihr Zeit mit ihnen verbringen wollt, schnappt sie euch heute, macht einen Termin aus. Schlag mal auf zu Jakobus Kapitel 2. Wie an jedem Sonntagmorgen, wenn ich eine Predigt halte, habe ich eine schwierige Entscheidung zu treffen morgens. Was werde ich anziehen? Und sofort gucken, Alter, was hat er denn an? Und das ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Du hast die einen in der Gemeinde, die denken so, wow, so ein Prediger, da müssen wir so richtig hier mit Krawatte und Hemd und ein bisschen hier so richtig zusammen, so wie alle guten Christen eigentlich Krawatten und Hemden tragen, weil das Kennzeichen für gute Christen sind Krawatten und Hemden. Jesus hätte mit Sicherheit Krawatte und Hemd getragen. Und dann habe ich gedacht, ja, nee, aber zieh dich doch einfach so an, wie du bist. So, zieh einfach eine Jeans an und irgendwie so, gib dich einfach so, wie du bist. So. Und das ist aber auch schon so eine eigene Idee davon, wie Jesus wohl gewesen wäre. So irgendwas so für alle. Und die Frage ist, wie hätte sich Jesus bei der Predigt angezogen? Ja. Und wieso fühlst du dich vielleicht mehr angesprochen von Leuten, die eine Krawatte tragen und die anderen fühlen sich vielleicht mehr angesprochen, die mit einer kaputten Jeans durch die Gegend laufen und dann eine Predigt halten und sagen, wow, dem höre ich aber gerne zu. Das ist aber besonders interessant. Da möchte ich wissen, was er zu sagen hat mit einer kaputten Jeans. So, das passt sehr gut zu dem Thema heute, über das wir sprechen werden. Wir haben eine Predigtenserie über den Jakobusbrief. Und Jakobus war der älteste Bruder von Jesus. Und er war derjenige, der mit Jesus aufgewachsen ist. Er war derjenige, der sich als Kind oder als Jugendlicher mit seinem Bruder gestritten hat vielleicht. Der mit 7 anderen Geschwistern zumindest und seinen Eltern wahrscheinlich in einer Einzimmerwohnung gelebt hat. Der Vater war Handwerker. Damit kannst du jetzt nicht gerade eine Villa bauen. Vor allem nicht in der Zeit. Er hat Jesus schnarchen gehört. Er hat Jesus beim Frühstück gesehen. Er hat gesehen, wie Jesus angefangen hat, so komische Sachen zu machen, wie irgendwie mit 12 Jahren im Tempel zu sitzen und sich mit den Gelehrten zu unterhalten. Er hat Jesus erlebt. Er hat sich über Jesus geärgert, als er da saß und sich mit diesen ganzen Leuten unterhalten hat und er den Job hatte, möglicherweise, ihn zum Essen nach Hause zu holen. Und dann Jesus gesagt, wisst ihr was, das da drüben ist nicht meine Familie. Meine Familie sind diejenigen, die Gottes Willen tun. Puh. Wahrscheinlich hat er sich verletzt gefühlt. Hat ihn wahrscheinlich kritisiert. Mit seinen Brüdern zusammen hat er ihm gesagt, Mensch, geh doch nach Jerusalem. Vielleicht, also mal gucken, was da passiert, was die da zu dir zu sagen haben. Und Jesus hat es gemacht und dann haben sie ihn umgebracht. Wie hat sich Jesus wohl gefühlt darüber? Wie hat sich Jakobus wohl gefühlt darüber? Er hat Jesus möglicherweise am Kreuz sterben gesehen, seine Mutter war da, vielleicht war er selbst da. Aber irgendwie ist dann dieser Zweifler oder dieser Kritiker von Jesus zu einem leidenschaftlichen, hingegebenen Nachfolger von Jesus geworden. Und wahrscheinlich war das entscheidende Erlebnis für ihn, Jesus als auferstandenen Bruder zu sehen, der von den Toten auferstanden ist. Und dann war er schon gleich nach 40 Tagen dabei, als sie dort zusammen gebetet haben mit den Aposteln. Und später hat er mehr und mehr Verantwortung übernommen in der Gemeinde und hat die Gemeinde in Jerusalem zusammen mit anderen Ältesten geleitet, aber er wurde als eine Säule der Gemeinde bezeichnet von Paulus. Und letztendlich ist er dem Märtyrertod gestorben, wie sein Bruder. Wurde von der Tempelmauer gestoßen, mit Stöcken zu Tode geschlagen und gesteinigt. So wie es in der Geschichtsschreibung zumindest berichtet ist. Und der hat diesen Brief geschrieben. Dieser Brief hat im Großen ein Thema, nämlich: werdet geistlich reif. Werdet geistlich reif. Er spricht darüber, wie Glauben wächst und worin Glauben wachsen muss. In Kapitel 1 spricht er über Schwierigkeiten und Herausforderungen und Anfechtungen. Dass diese Schwierigkeiten und Herausforderungen dazu dienen, dass wir geistlich wachsen, dass sie nicht so irgendwie so ein Störfaktor in unserer eigentlich so toll erwarteten christlichen Nachfolge sind, wo ja alles rundlaufen muss, sagen, nee, das ist ein Bestandteil von unserem Leben. Das ist normal. Und es dient dazu, damit ihr geistlich wachsen könnt. Dafür sind die Schwierigkeiten und Herausforderungen in eurem Leben da. Und wenn ihr das annehmt, das ist geistliche Reife, sagt er. Er spricht über den Umgang mit Versuchungen und wo das eigentlich herkommt und was das alles soll und wie uns das hilft, geistlich reif zu werden. Er spricht darüber, dass wir reif sind, wenn wir, oder reif werden, wenn wir schnell zum Hören sind und langsam zum Reden. Wenn es nicht so wichtig ist, was wir denken, was wir zu sagen haben, sondern Interesse daran entwickeln, was der andere denkt. Er spricht darüber, dass ein reifer Glaube sich darin äußert, dass man nicht nur hier sitzt und zuhört. Ich freue mich, dass ihr da seid. Aber dass man das tut, was Jesus sagt. Dass man das umsetzt. Und heute, in Jakobus Kapitel 2, geht es um eine Haltung, die wir als reife Christen erlernen sollen. Wer von euch ist vor 5 Jahren oder weniger zum Glauben gekommen? Kurz Handzeichen. So, okay. Wer von euch, wir sitzen meistens auf der linken Seite, interessant. wer von euch ist so zwischen 15 und 5 Jahren zum Glauben gekommen, ungefähr? Okay, ganze Reihe. Wer ist vor mehr als 15 Jahren zum Glauben gekommen? Ich glaube, wir haben insgesamt eine gute Zielgruppe hier. Geistliche Reife. Wenn du Christ wirst, denkst du, ja, ich bin umgekehrt von Stehlen, ja, ich bin umgekehrt von Lügen und ich bringe auch niemanden mehr um. Ich hab's geschafft. Und dann fängt ein Reifungsprozess an. Die Frage ist, egal, und das trifft so auf dich zu, ob du 5, 15 oder 15.000 Jahre lang Christ bist, keine Ahnung. Die Frage ist, wächst du geistlich? Moment, in den letzten 12 Monaten, wenn du zurückschaust, frag dich selbst, bin ich geistlich gewachsen? Worin bin ich geistig gewachsen? Was lerne ich gerade im Moment von Gott? Was will ich gerade von Gott lernen? Was lehrt Gott mich gerade? Das ist nicht als Beleidigung gemeint, aber es trifft für uns alle zu. Jemand hat es mal gesagt. Welken an sich ist keine Tugend. Ich schaue keinen spezifischen an hier. Aber älter werden, das trifft für jeden von uns zu, ist keine Tugend an sich. Tugend ist, reif zu werden dabei, geistig zu wachsen. Und ganz besonders in Bezug auf eine Haltung, über die Jakobus heute spricht hier, in Kapitel 2. Sagt der Bruder von Jesus mit dieser vielleicht ein bisschen in die Tage gekommenen Gemeinde, die er da vor Augen hat in Jerusalem. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Er sagt, wenn es um unseren Glauben an Jesus Christus geht, dann kann es nicht darum gehen, wer wie ist, wer was kann, wer was anhat, wer wie viel Geld hat. Darum kann es nicht gehen und erklärt es an einem Beispiel. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm, setz du dich hierher auf den guten Platz, und sprecht zu dem Armen, Stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen. Macht ihr da nicht Unterschiede unter euch und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine Lieben, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlässt denn sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündet gegen ein einziges Gesetz, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Stell dich mal Folgendes vor. Die Situation war folgende. Wir haben eine Versammlung gehabt, das war eine sehr gemischte Versammlung, und dann kommt ein reicher Mann rein und dann sagt er ihnen, komm doch bitte nach vorne, setz dich hier hin, wir haben Platz für dich auch vorgewärmt hier und ist schon alles da, mach's dir gemütlich. Dann kommt jemand rein, der ist ein bisschen schäbig angezogen, das vielleicht ein bisschen riecht oder so, und dann sagt jemand, du, könntest du bitte da hinten stehen an der Tür, das ist ein bisschen unangenehm, also so. Ganz nett, wenn du da hinten stehen könntest. Oder vielleicht da vorne, da ist noch Platz hier, zu Füßen irgendwo sitzen könntest. So. Und das wäre irgendwie komisch, oder? Jetzt lassen wir mal das hier angucken. Hertha BSC gegen Red Bull Leipzig. Wir sind auf der Seite Eventim und können Red Bull, Rasenball-Sportverein, richtig, genau. Aber. So. Und hier ist die Sitzplatzbelegung im Stadion. Ja, das Olympiastadion, könnt ihr euch vorstellen. Verschiedene Bereiche, wo es Sitzplätze gibt. Wir sind gerade in der Sitzplatzkategorie 18, Gegentribüne, Seite. 18 kostet 33 Euro pro Sitzplatz. Okay? Ist es viel, ist es wenig, weiß ich nicht. Es gibt auch die Kategorie 25. Das ist hier so beim Marathontor. An der Seite ganz unten, da ist man ungefähr 40 Meter entfernt vom Tor, um dann aufs Spielfeld zucken zu können, vielleicht aus der Entfernung und zu erraten, was da passieren könnte. 17,80 Euro. Günstig, oder? Also geht so. Ja, immer noch einen Haufen Geld, aber Männer-Event kostet weniger. Wie wäre es denn mit der Kategorie 1? 73 Euro. Wo ist denn die Kategorie 1? Die ist gleich bei der Haupttribüne, da wo die Spieler einlaufen, wo du die Stars aus der Nähe beobachten kannst und ganz nahe bist an den Plätzen, die gar nicht offiziell verkauft werden. Auf der Haupttribüne ist dieser ganze weiße Bereich hier. Da sitzen die ganzen Honorationen und die ganzen Leute, die vielleicht von der Firma eingeladen worden sind und bestochen werden auf dem Weg, dass sie mal in der Nähe von Dieter Hoeneß sitzen können oder irgendwelchen anderen bekannten Persönlichkeiten. Und andere zahlen ja vielleicht 300, 400, 500 Euro für diese Sitzplätze. Ist das komisch, dass die einen 17,80 Euro bezahlen und ganz am Rand sitzen und die anderen vielleicht 70 Euro bezahlen und ganz in der Nähe sitzen? Ist das komisch? Wir und ich waren mal beim Elton John Konzert. In der damals noch O2 Arena, jetzt Mercedes-Benz Arena. Und wir hatten die Möglichkeit, zu einer dritten, vierten Reihe zu sitzen vorne. Elton John aus nächster Nähe zu beobachten. 80% der Show war klasse, die letzten 20 Minuten konntest du in der Tonne treten, weil das Ganze da völlig entartet ist und sehr eigenartig wurde. Links, so ein paar Plätze von uns, links von uns saß Arthur Abraham. Also, bekannt, schau mich nicht so an, bekannter Deutscher, also Xa, Legende, Annette, was ist los? So. Und diese Plätze waren sehr teuer. Und dann gab es Plätze, die weiter hinten waren, wo man nur ganz oben in den Rängen gesessen ist und aus der Entfernung nur so ein bisschen von Elton John erkennen und erahnen konnte, aber eigentlich hätte man sich auch die CD besorgen können, weil du hast ihn nicht wirklich gesehen. Und die haben dann vielleicht deutlich weniger Geld bezahlt, vielleicht nur ein Drittel von dem. Ist es komisch, dass die einen so viel bezahlen und dafür vorne sitzen dürfen und die anderen wenig und weiter hinten sitzen? Ich habe eine Idee. Lasst uns das mal in der Gemeinde machen. Thorsten, nimm den Notizblock raus, Idee für das nächste Finanzteam-Treffen. Stell dir vor, du kommst auf die Website bei uns und dann hast du sowas hier, Sitzplatzanordnung in der Gemeinde, Oberrang, hintere Plätze, vordere Plätze. Vielleicht kann man diesen Platz hier vorne auch buchen, wenn man die Predigt halten will. Und dann würde da stehen, so ja, hier vorne so 50 Euro, so Mittelplatz, irgendwie so 35 Euro hinten. Nur 7,50 Euro für die Teens, die da hinten sitzen. 7,50 Euro nur bezahlt. Ja, okay, sie können sich nicht so viel leisten, aber schön, dass ihr auch da seid. Wäre das komisch? Warum wäre das komisch, aber das hier ist nicht komisch? Woran liegt das? Weil das nicht Elton John ist da vorne. Ja, wir reden gleich über Nächstenliebe, Dagmar. Wir kommen dazu. Aber das Thema ist, in einer christlichen Gemeinde würde man das nicht erwarten. Warum? Weil wir irgendwie eine andere Erwartung haben, dass Äußerlichkeiten nicht so einen Einfluss haben, dass wie viel Geld wir haben, keinen Einfluss haben in unserem Umgang miteinander und im Umgang auf unsere Rolle in der Gemeinde. Dass das nicht etwas ist, was einen Wert hat unter uns. Weil Jesus das gelehrt hat. Nun, wie löst man dieses Problem dieser Parteilichkeit? Könntest du diese Robin-Hund-Mentalität haben? Ja, die Reichen sind die Bösen und die Armen sind die Guten. Ja, gibt es politische Parteien, die gehen genau diesen Weg, sozusagen. Die bösen Reichen gegen die armen Guten und wir sind die Robin-Hoods der Welt und versuchen, die Armen zu retten. Die Reichen müssen nach vorne, nach hinten, so. Die Armen müssen nach vorne. Dann haben wir nur unsere Parteilichkeit geändert. Oh, zu viel Einfluss von Männern in der Gemeinde. Bringt mehr Frauen nach vorne, mehr Frauen. Die Frauen müssen weiter vorne sitzen. Sie müssen mehr zu sagen haben. Alle Männer bitte nach hinten sitzen. Da haben wir nur unsere Parteilichkeit geändert. Oh, die Jungen haben viel zu viel zu sagen in der Gemeinde. Und irgendwie reden wir die ganze Zeit nur über die Jungen. Wir müssen mehr über die Alten reden, mehr über die älteren Menschen in der Gemeinde, mehr von uns nach vorne. Dann haben wir nur unsere Parteilichkeit geändert, aber nicht unser Herz. Und das ist, worum es Jakobus geht. Und die Lösung, die Jakobus anbietet oder die Bibel anbietet, ist nicht, die Reichen sind gut und die Bösen sind und die Armen sind schlecht. Das ist so diese Robin Hood Mentalität. Ja, umgekehrt, das ist so, wäre so Wohlstandstheologie. Ja? Reichtum ist ein Hinweis darauf, dass Gott dich besonders segnet und deshalb gehörst du zu den Guten. Ja? Und oder umgekehrt wäre es zu sagen, ja, die Reichen sind böse und die Armen sind gut und die Bibel sagt einfach, alle sind schlecht. So. Und alle brauchen Gnade und Vergebung. Die Antwort bringt Jakobus hier schon im ersten Wort im Griechischen, in Kapitel 2, Vers 1. Griechisch heißt das Wort Adelphoi. Übersetzt hier meine Brüder und Schwestern. Er sagt, Leute, wir sind Brüder und Schwestern. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind eine geistliche Familie. Wir haben einen Gott, einen Vater. Das ist, was uns ausmacht. Das ist, was uns den Wert gibt in unserem Leben. Wäre es nicht komisch, stell dir vor, Abendessen bei Familie Wosegin. Und ich überlege, wie setzen wir uns heute an den Tisch? Und dann überlege ich, okay, wir machen es so. Kinder, bitte bringt alle eure Zeugnisse. Okay, Notendurchschnitt, 1,5, du darfst hier sitzen, 2,5, du darfst hier sitzen, 3,0, du darfst hier sitzen. Das wäre komisch, oder? Und ich würde sagen, lass mal kurz einen Kassensturz machen. Wer hat wie viel verdient diesen Monat? Okay, Papa hat am meisten verdient, der darf ganz vorne sitzen. Dann kommt Mama, die hat auch eine Menge verdient, die darf hier sitzen. Und Soraya arbeitet jetzt bei Immergrün in den Gropius-Passagen. Total cool. Wir sind gestern hingegangen, einfach zum Spaß. Haben uns dort reingesetzt. Da gibt es ein paar Sitzplätze. Immergrün ist so ein Laden. Da gibt es Smoothies und so ganz leckere Wraps und ganz gesunde Sachen. Und haben uns einfach hingesetzt und Soraya beim Arbeiten zugeguckt. Ja. Jonas und ihre Freundin waren auch dabei, die hier da drüben sitzen. Und das war total cool. Es war wie Fernsehen. Sie hätte stundenlang da sitzen können. Und dann so rein und her und macht und da und ganz freundlich und redet mit den Leuten und wieder hier und so weiter. Und das hat total Spaß gemacht. So, Soraya hat gestern vielleicht 50 Euro verdient. Soraya, du darfst hier sitzen. Jonas hat sich 10 Euro verdient, du das Auto waschen, du sitzt bitte hier und Vanessa, du sitzt bitte daneben. Und das wäre komisch. So machen wir das nicht in der Familie. In der Familie geht man nicht so miteinander um, da macht man nicht solche Entscheidungen. Da sind alle gleich wichtig. Wer ist wichtiger, Jonas oder Papa? Wer ist wichtig? Wichtiger, Soraya oder Vanessa in unserer Familie? In Gottes Augen sind wir alle gleich wichtig. Das ist, worüber ihr redet. Und wenn du deine Familie mal richtig kaputt machen willst, dann fängst du an, Einzelne zu bevorzugen. Es gibt ganz tolle Beispiele in der Bibel, du kannst mal lesen, Josef, so die ganze Familie. Der eine Liebling in der Familie und dann so Neid und Streit und so weiter. Aber interessanterweise machen wir das dann auch als Kinder Gottes untereinander manchmal, ohne dass der Papa das macht. Ich bin wichtiger. Nein, ich bin wichtiger. Ich habe mehr zu sagen. Wir müssen mehr auf den da vorne hören. Und so weiter. Das Reich Gottes, die Gemeinden im ersten Jahrhundert waren sowas, ein totaler Gegenentwurf zur bestehenden Kultur. Es war einfach so anders. Jesus hat Frauen gelehrt. Das scheint heute nicht spektakulär zu sein. Und möglicherweise ist einer der Gründe, warum es heute so normal ist, das, weil Jesus das gemacht hat und weil wir das christliche Abendland hoffentlich immer noch irgendwo sind und christliche Werte mit übernommen haben und dieser Anspruch an Gleichheit sich mehr und mehr durchsetzt. Aber im ersten Jahrhundert war das überhaupt nicht normal. Kein Rabbi hat Frauen gelehrt. Da wurden Männer gelehrt. Und vielleicht hat sich irgendein reicher Geschäftsmann mal einen Lehrer für seine Tochter geleistet. Aber das war die große Ausnahme. Aber Jesus hatte Jüngerinnen. Schon berichtet im Neuen Testament. Diese Stelle, die hier vorher vorgelesen wurde, aus Galater Kapitel 3, hat es total auf den Punkt gebracht. Er sagt, Leute, ich will es eigentlich nochmal lesen, weil es so zutrifft. Ich hatte genau die Stelle vorbereitet und dachte so, wow, der Geist wirkt. Ja? Da haben die genau die Stelle rausgesucht heute. Da sagt er, Kapitel 3, Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Er sagt, Leute, wir sind alle Kinder Gottes, wir sind eine Familie. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es ist nicht wichtig, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus überkleidet worden. Und das Einzige, was jetzt zählt, ist Christus. Hier ist nicht Jude oder Grieche. Hier ist nicht Sklave oder Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Nicht Sklave noch Freier. Da gab es Gemeinden im ersten Jahrhundert in Athen. 40% der Bevölkerung ungefähr waren Sklaven. Und es war ganz klar, was die Rolle der Sklaven war und was die Rolle der Freien war. Und dann kommst du in eine Gemeinde, wo Herren und Sklaven zusammen sind in der Gemeinde, wo es Älteste gibt, die Sklaven sind. Und die gemeinsame Entscheidungen treffen für die ganze Gruppe. Und der sich der Herr unterordnet. Das war ein kompletter Gegenwurf zu dem, was damals bekannt war und was man gesehen hat. Und was uns nicht weiterhilft, ist, wenn wir diese Haltung haben, ich brauche mehr davon, ich brauche mehr davon. Ich will mehr das sehen, ich will mehr die Leute sehen. Ich möchte mehr Einfluss in diese Richtung sehen. Ich möchte mehr junge Leute vorne sehen, weil die sind auch so dynamisch, die bringen richtig Leben in die Gemeinde rein. Es ist ein ganz lebendiger hier. Nein, wir brauchen mehr ältere Menschen hier, weil die älteren Menschen, die haben doch Weisheit, die haben doch Erkenntnis, die gehen sicher, dass hier kein Blödsinn in der Gemeinde passiert. Nein, wir brauchen mehr bedürftige Menschen hier vorne. Was ist mit der Samengruppe? Die Samengruppe muss doch öfter einen Gottesdienst gestalten. Nein, die Teens müssen öfter einen Gottesdienst gestalten, weil die Teens, die sind doch die Zukunft der Gemeinde. Wer denkt an die Singles? Was ist eigentlich mit den Singles? Die werden so selten erwähnt in Predigen. Können wir die nicht mehr nach vorne bringen? Hat jemand mal von euch an die alleinerziehenden Mütter gedacht in Berlin? Wer setzt sich für die alleinerziehenden Mütter in Berlin ein? Wir brauchen mehr mitfühlende Menschen. Nein, wir brauchen klare Köpfe, die richtig klar denken. Wir brauchen mehr Eheberatung. Nein, mehr Kindererziehung. Wir brauchen mehr Lehrer. Und Jakobus sagt, wir brauchen genau eins. Mehr Jesus unter uns. Mehr die Haltung, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Das, wo er hier hinführt, sagt, okay,
Wenn ihr das König, Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Parteilichkeit. Ich habe ein bisschen gezögert, also wir hatten diese Predigtenserie entworfen, ich hatte der Dörte so den Plan zugeschickt und habe gesagt, Mensch, verwendet es mal irgendwie unter euch fürs Internet oder fürs Bekanntmachungsblatt. Und dann hat Dörte das gemacht, hat es mit einem schönen Bild gestaltet und dann gepostet, dort veröffentlicht. Und dann bin ich ein bisschen zusammengezuckt, als ich es gesehen habe, also im Bekanntmachungsblatt, weil da stand dann immer in Klammern dahinter, wer predigt, was ich auch geschickt hat. Aber meine erste Intention war es nicht zu sagen, okay, an dem Wochenende predigt Mathis, dann Florian und so weiter. Und dann bin ich so, wow, ich hoffe, das läuft nicht darauf hinaus, dass die Leute dann so ihren Terminplan rausholen und sagen, oh, da predigt er, da komme ich dann gerne hin. Ja, da gucke ich, das lasse ich mal noch offen. Wenn es mir gut geht, dann komme ich vorbei. Und da predigen die Teens, da bin ich auf jeden Fall da. Aber wenn der da ist, und nee, also dann überlege ich es mir noch. Das wäre Parteilichkeit, ja? Aber hast du den Gedanken nicht schon mal gehabt? So, oh, heute predigt er, ja, okay. Ich bemühe mich. Also manchmal, wenn wir nach Hause fahren, ich gebe es zu, in unserer Familie ist das so ein bisschen im Auto wie so 70er Jahre, so Literaturkritikerkreis im Fernsehen, durchgesessene Sessel, Marcel Reich-Ranitzky und dann kommt die Rezension des Gottesdienstes. Erste Kategorie, wie war die Liederauswahl? Naja, also... Ja, also wir haben ziemlich viele A-Cappella-Lieder gesungen heute so und nur ein Lied mit Gitarre, okay. Wer hat denn gesungen eigentlich? Ja, also, und wie haben die gesungen? Ah, das war ein bisschen schief, das habe ich gehört bei dem einen Lied, das war ein bisschen schief, so, ja. So, nein, aber das war doch ganz gut, ja. Und, wie waren die Instrumente? Haben wir viele Instrumente verwendet oder wenig? Waren es vielleicht zu viele, was dann für Verunsicherung sorgt? Wie war der Rhythmus? War es zu schnell, war es zu langsam? Wie war es? Also was? Und die Frage ist, wovon brauchen wir mehr? Und was ist meine Haltung, wenn ich hier beim Gottesdienst bin? Und habe ich vor Augen, es geht genau um eine Person. Und das ist Jesus. Und sitze ich hier mit der Frage, was will Gott mir heute sagen? Und was Gott dir mit Sicherheit nicht sagen will, ist, dass der Gesang nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Wenn die Schrift irgendwo aufgeschlagen wird, dann wird Gott dir bestimmt irgendwas zu sagen haben. Und wenn wir die Haltung haben, wenn wir viel mitnehmen können, gleich ist es in Bibelkreisen. Na klar gibt es Bibelkreise, die vielleicht geeigneter für dich sein könnten, aber das findest du erst raus, wenn du hingegangen bist, um dann festzustellen, dass der Bibelkreis auf der anderen Seite der Straße auch nicht grüner ist. Also das Gras nicht grüner ist auf der anderen Seite der Straße. Aber wenn du die Haltung hast, wow, wie kann ich mehr Jesus in meinen Bibelkreis reinbringen? Wie kann ich mehr lieben? Wie kann ich mehr dienen? Wie kann ich mehr geben? Dann ist es nicht so entscheidend, ob der Bibelkreis der perfekte Bibelkreis für dich ist. Weil dann geht es um Jesus. Wir brauchen mehr Jesus. Er sagt, hör zu, Vers 5, meine Lieben, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs sind? An wen hat er gedacht? Vielleicht hat er an seinen Bruder gedacht, Jesus. Jesus war arm. Jesus hat sich Brot und Fische ausgeliehen, um sie zu vermehren. War nicht seine eigenen. Jesus hat auf einem ausgeliehenen Boot gepredigt. Der hat kein eigenes Boot gehabt, was ihm gehört hat. Jesus wurde in einem geliehenen Grab beerdigt, weil er sich keins leisten konnte. Und seine Jünger fielen auch nicht. Und Jesus hat gesagt, ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Er war obdachlos. Das ist das Beispiel, was es uns von Jesus gibt hier. Ein Sitz gibt uns das Gefühl verwehrt. Ja, ich habe mich schon so ein bisschen irgendwie größer gefühlt, als ich da in der vierten Reihe bei Elton John neben Arthur Abraham gesessen bin. Da ich so, wow, bin ich auch ganz schön angekommen hier so, in der Mitte der Mercedes-Benz Arena oder O2 World, wie es damals hieß. Ein Sitz, der Ort kann uns dieses Gefühl vermitteln. In der Bibel gibt es ein Bild. Das ist das Bild des Throns, was immer wieder auftaucht. Augustinus, der Kirchenlehrer, Ende des 4. Jahrhunderts, im Übergang zum frühen Mittelalter, hat gesagt, alle Konflikte in der Gemeinde drehen sich eigentlich um die Frage, um die Ehre. Und wenn wir diese Frage, wer bekommt die Ehre, gelöst haben, dann lösen sich fast alle Konflikte. Es sind nur Ehrenkonflikte. Wer bekommt mehr Ehre? Wer bekommt mehr Ansehen? Wer ist wichtiger? Wer hat mehr zu sagen? Und in der Bibel wird dieses Bild des Throns verwendet. Und ich muss mal kurz gucken, ob ich noch die Zeit habe, dann paraphrasiere ich es, was jetzt kommt hier aus der Offenbarung. Die Frage ist, wer sitzt auf der Ehrentribüne der Gemeinde Christi? Wer sitzt hier, Haupttribüne Mitte, bei der Gemeinde Christi? In der Offenbarung wird das ganz klar gemacht durch das Bild eines Throns, wer dort zu sitzen hat. Und das Bild des Throns zieht sich in verschiedenen Phasen durch das Alte und Neue Testament. Aber es ist immer klar, wer auf dem Thron sitzt, der ist derjenige, der die Ehre bekommt, der ist derjenige, der die Ansage hat. Diese Throne wurden gebaut, groß und geschmückt und auffällig. Und wenn du in den Raum kamst, wo der Thron ist, dann wusstest du nach 3,5 Sekunden, da ist der Thron, da sitzt der König, da ist derjenige, der Wichtigste ist hier. Und die Offenbarung dreht sich genau darum. Im 4. Kapitel wird erstmal dieses Bild von dem Thron eingeführt. Johannes wird so mitgenommen vom Geist an einen Ort, wo er nicht richtig weiß, wo er jetzt gerade ist, aber der Geist öffnet ihm eine Tür und er wirft einen Blick und da sieht er einen unsäglichen Raum mit einem Thron. Und dieser Thron ist gekleidet mit allen möglichen Edelsteinen und er glitzert und blänzt und funkelt und davor ist ein See, der ist wie Saphire glitzernd, heißt es, und darüber ist ein Regenbogen und links und rechts sind 24 andere Throne. Vielleicht 12 für die Apostel und 12 für Älteste aus dem Alten Testament. Aber vielleicht ist das die Aussage, was wichtig ist, ist Jesus, der auf dem Thron sitzt und das Wort. Das ist, was die Haupttribüne bildet hier. Das ist, worum es geht. Und die anderen, das sind doch so unglaubliche Wesen. Ja? Da gibt es einen Adler mit Flügeln, mit Augen, die innen und außen sind, wie immer das ausgesehen hat, in Johannes Worten menschlich ausgedrückt, was er da gesehen hat. Da gibt es diesen Stier und den Löwen und dieses menschähnliche Wesen, die sehen unglaublich kräftig und beeindruckend aus. Und die fallen alle nieder, auf ihre Knie, vor dem Thron. Und die Ältesten fallen alle nieder, auf ihre Knie, vor dem Thron. Und alle anderen drumherum fallen alle nieder, auf dem Thron. Und er hat gesagt, das ist, worauf es ankommt. Dass es sich unter uns nur um Jesus dreht. Und die ganzen anderen Kapitel, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 bis Kapitel 21, drehen sich alle um dieses Bild, was darum herum passiert und wie dann der eine versucht, den anderen vom Thron herunterzustoßen, aber Jesus auf dem Thron bleibt. Und es ist eine Botschaft, es geht um Jesus. Und es geht nicht um uns und um mich und ob ich jetzt hier im Mittelpunkt stehe und ob meine Bedürfnisse alle gestillt sind und ob alle mich sehen oder ob ich so wahrgenommen werde, wie ich wahrgenommen werden sollte, sondern es geht um Jesus und uns alle. Und er sagt, und das ist die Botschaft von all dem, was wir hier heute gehört haben, das macht reife Christen aus. Wenn du das überwindest, dieses, wer bin ich, wo stehe ich, welche Rolle habe ich, bin ich gesehen? Gibt es genug von mir in der Gemeinde? Finde ich mich genug in der Gemeinde? Gibt es genügend Leute, die so sind wie ich? Wenn du das alles überwindest, dann sagt er, dann bist du reif. Und seine Botschaft ist, meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus und seinen Herrn, er ist der Herr der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Amen.